Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zur letzten Folge Ready Set Podcast des Jahres 2022. Mein Name ist Andreas Heilmeier und mit mir ist der in die Jahre gekommene Bernhard Einsiedler.
Jungsbund, hallo, es ist schön hier zu sein.
Oh, fantastisch, es ist schön dich hier zu haben. Wir quatschen heute über das Filmjahr 2022 und im Endeffekt einfach, wie ist es uns ergangen? Was waren die absoluten Highlights? Was waren die Lowlights, wenn es welche gab? Wer weiß, Bernhard, vielleicht wird dein Wille diese Folge gebrochen.
Oh.
Aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ne? Wie hast du dein Jahr ausklingen lassen? Was war der Film, den du zuletzt gesehen hast?
Ich habe ganz ehrlich mit einer richtigen High Note geendet. Paddington 2 ist ein Gigameme zwischen uns beiden.
Oh, Paddington 2! zur Erklärung, Paddington 2 ist aus welchem, also Paddington ist dieser Film mit dem Bär, der ja. So seine Pfote die ganze Zeit in den Honigtopf steckt und nee, so weiter. Nee. Der war wirklich groß.
Orangenmarmelade,
halt von mir. I don't give a fuck.
Du solltest.
Paddington 2 ist ewig lang in den Top 250 der besten Filme auf Letterboxd gewesen und ich habe es nie verstanden. So, und deshalb war das die ganze Zeit so, ja, ist ein guter Film, aber ist halt kein Paddington 2, so, ne?
Ja, ganz ehrlich.
Wie ist er, Bernhard, wie ist er? Ich habe den ersten gesehen und der war nett, aber nicht Top 250.
Also, wenn ich ehrlich sein soll, der ist eigentlich schon Top 100 Qualität.
War der jetzt for real jetzt, oder?
Ganz ehrlich. Okay, kurze Conclusio. Im ersten Paddington kommt Paddington aus dem dunkelsten Peru nach London und muss ein Zuhause finden.
Aha.
Im zweiten Teil geht es basically darum, dass seine Tante, die noch in Peru in einem Heim für alte Bären ist, dass die Geburtstag hat. Und er will ihr ein Geschenk machen. Ja, es geht basically darum, dass er so kleine Jobs macht und seine Tante liebt. Und Paddington ist so wholesome, weil du wirklich einfach diesen kleinen Bären hast, der mit Goodness of Heart andere Leute dazu motiviert, gute Menschen zu werden.
Hasse ich sowas. Ist nicht meins.
Ich weiß, dein Gesicht strahlt einfach auch keine Freude aus.
Passt zu meinem letzten Film.
Hervorragend.
Den ich absolut geliebt habe. Also wirklich den letzten Film, den ich gesehen habe, ist eins meiner absoluten Highlights dieses Jahres. Vielleicht wird es irgendwann sogar noch der beste Film von 2022 für mich. Ich meine, jetzt mit Recency Bias werde ich ihn wahrscheinlich nicht da reinnehmen, aber mein fucking Gott, After Sun von Charlotte Wells ist so ein genial guter Film. Der ist dieses Jahr auf Cannes prämiert und es geht um einen sehr jungen Vater und seine 11-jährige Tochter, wie sie zusammen einen Urlaub in der Türkei verbringen. Sozusagen der Knackpunkt der Geschichte ist, das ist 20 Jahre in der Vergangenheit. Und Sophie, die Tochter, erinnert sich quasi an diesen Urlaub. Und wir können das im Endeffekt einfach so ein bisschen miterleben. Und my God, it's depressing, but so good.
Also, ist so schön.
Wirklich, mehr kann man über diesen Film nicht sagen. Es ist ein absolutes Vibe-Fest, ein langsames Drama, das genial funktioniert. Und am Ende hockt man in diesem Kino drin und du bist so...
Ja, du umarmst deine Knie und weinst dich in den Schlaf.
Ja, halt wirklich.
Es ist großartig. Ich habe den ja auf dem Transitfilmfest gesehen. Das war der Überraschungsfilm und der lässt mich seitdem auch nicht los.
Das Transitfilmfest, das war so schön. So oft im Kino gewesen, in nur einer Woche. Und das ist exemplarisch für das ganze Jahr, Bernhard.
So ungefähr. Es war intensiv. Für Geldbeutel und für Zeit.
Für Geldbeutel und für Zeit. Denn wir kommen jetzt zur Folge. Wir kommen zum Inhalt. 2022 war das erste Jahr seit Pandemie, dass die Kinos komplett offen waren wieder. Es gab keine Abstandsregelung, es gab keine Maskenpflicht, es gab keine geschlossenen Zeiten für die Kinos, solange sie keinen Wasserschaden hatten.
Oh mein Gott, wollte ich gerade ansprechen.
Ein Lokalkino bei uns in Regensburg hatte leider den Wasserschaden, das war echt, damn.
Es war richtig bitter, weil da wären echt coole Filme gelaufen.
Ja, das hat wehgetan. Aber Kinolandschaft war einfach wieder aktiv und ich glaube, wir zwei haben das definitiv genutzt. Weil, wie oft warst du im Kino ungefähr?
Bei mir sind es so 56 Mal. Ja. Also der einmal pro Woche Schnitt wurde aufrechterhalten.
Ja, bei mir sind es dann wahrscheinlich jetzt so 60 Pi, ich weiß es gerade nicht.
Um den Dreh rum. So du bist nochmal ein bisschen unverantwortungsvoller.
Mit meinem Geld umgehen.
Genau.
Nee, und das hat halt so wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach zu erleben, hey ja, Kinos sind wieder offen und man kann einfach, ohne drüber nachzudenken, sich einfach in jeden Kinofilm reinhocken. Und das hat so, also es hat mir so viel gegeben, weil gerade in den letzten 2 Pandemiejahren, wo ja einfach ganz viele Filme auch einfach nicht released sind, wo ganz vieles zurückgehalten wurde, das hat einfach wehgetan. So, und jetzt hat sich das angefühlt, hey, 2022 ist so Aufbruchsstimmung im Kino. Weißt du, was ich meine?
Voll. So blöd es klingt, es ist ja mein erstes Kinojahr, in dem ich jetzt so richtig intens Filme schaue. Das war so.
Also ohne gut. Pandemie halt.
Ja, genau. Aber eben das erste Kinojahr.
Ganz ehrlich, bei deinen Takes könnte man meinen, es ist dein erstes Filmjahr.
Oh, das Jahr endet auf einer High Note hier.
Emotional Damage.
So ungefähr. Nee, aber das Event-Kino, dieses, man trifft sich vielleicht mit Leuten oder geht allein in den Film und hat danach diesen Nachhauseweg, auf dem man das alles auf sich wirken lassen kann, ist halt nicht wie auf Netflix, wenn du dann den Laptop zuklappst und die nächste Aktivität ansteht.
Ich finde das so oder so spannend, einfach weil, ja, die Pandemie zeigt noch Spuren. So, die Kinosäle sind auf jeden Fall noch leerer als davor. Und natürlich auch Streaming ballert halt jetzt richtig rein. Also es gibt eine Netflix-Originalproduktion nach der anderen, Amazon. Paramount hat jetzt letztens auch so richtig, richtig groß angefangen, so seinen eigenen Streaming-Channel zu pushen. Da ist halt einfach ganz viel in Richtung Streaming. Aber, und das finde ich super spannend, es ist so inzwischen fast schon Common Practice, dass die großen Streaming-Originals so eine Woche oder so im Kino laufen. Das heißt, man kann sich das dann für eine Woche im Kino anschauen, sehr viel Geld ausgeben und es sich dann später nochmal quasi für lau anschauen auf dem Streaming-Channel. Und das habe ich sehr exzessiv viel gemacht. Also ich habe mir wirklich viele Netflix-Originalproduktionen einfach eine Woche davor im Kino angeschaut. So. Und das ist halt, also, oder beziehungsweise nicht, das ist ja noch nicht mal eine Woche davor, sondern startet auf Netflix und gleichzeitig läuft es eine Woche im Kino. Also man hat keinerlei Vorteil, außer, dass man es halt auf der ganz großen Leinwand sehen kann. Und bei manchen Filmen war das ein Fest. Es war so schön, weil ich hatte ein fantastisches Kinojahr 2022 und es hat so viel Spaß gemacht.
Das war so ein ganz, ganz großes Grinsen bei dir im Gesicht. Das ist richtig unsympathisch.
Ekelhaft, einmal, wenn jemand gut drauf bin, ne?
Schon, die aber Energy hast du dann... High. Also ich meine, eine Netflix-Produktion sind ja Netflix-Produktionen. Ich habe da zwar auch meine Highlights dabei, aber wenn du schon sagst, Kino, ganz groß, was sind denn dann, was war deine beste Kinoerfahrung dieses Jahr?
Oh, uff. Ja, okay, komm, starten wir mit den Favorites. So. Yes. Hau mal die Favorites ganz am Anfang raus, dann ist die Katze aus dem Sack. Was war der beste Film für mich dieses Jahr? Ich habe lange drüber nachgedacht. Es ist vielleicht After Sun. Das kann ich halt nicht sagen, weil ich habe den Film vorgestern oder vorvorgestern gesehen.
Schwierig.
Es ist schwierig, so, ne? Mein liebster Film des Jahres 2022 ist Everything Everywhere All at Once.
Dankeschön.
Ja, ich weiß, Dankeschön. Es ist auch dein Lieblingsfilm.
Ganz
wir haben,
easy.
Wir haben eine Folge drüber gemacht, der beste Film des Jahres.
Und wir hatten recht. Wir hatten recht.
Ja, wir hatten recht. Das Ding ist, ich wollte ihn irgendwie nicht so sehr wie andere Filme auf Platz 1 setzen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Weil er ist halt, die Comedy in dem Film ist teilweise echt so saublöde. So saublöde. Aber der Film schafft es einfach, glaube ich, wie kein anderer, so ein Zeitgefühl einfach aufzugreifen mit dem Multiversumsgedanken, der sich so schön einfach widerspiegeln lässt mit dieser Erfahrung, die man einfach als Mensch im Internet macht. So, man hat alles immer, zu jeder Zeit einfach. Und wie aus diesem ultimativen Chaos, das daraus entsteht, trotzdem einfach etwas Positives entwachsen kann. Also, es war einfach ein absoluter Banger. Und auch wenn er mich nicht so depressiv runtergezogen hat, wie ich es ja eigentlich liebe, der Film war krass.
Ich finde es total schwierig. Ich war ja 3-mal in Everything Everywhere und es ist mein liebster Film. So, ich oute mich.
Ja.
Aber es nicht nur dieses Jahr, sondern allgemein. Es fühlt sich schwierig an, weil die Sadness in dem Film nicht im Vordergrund steht. Und es ist so viel leichter, sich an negative Dinge zu erinnern. So, ich habe einige Filme dieses Jahr, die emotional Schaden hinterlassen haben. die Memes eindeutschen.
Ja.
Aber die fahren während der Schauerfahrung und die sind auf gewisse Weise nicht das, was Everything Everywhere war. Nur, dass dieser Film einfach eine andere Route wählt. Und eine Route, die so lebensbejahend ist. Hört euch die Folge an. Sie hat ganz viel Spaß gemacht.
Ja, also es war wirklich, wirklich gut. Und ja, ich werde versuchen, dein Gefühl der Lebensbejahung noch kaputt zu machen, aber...
Hell yeah.
Da kommen wir noch dazu, Foreshadowing. Ja, das ist da, schon zweites Mal jetzt schon, ich bin so gut.
Da brauche ich vor allem nicht nur dich. So, ich hatte ein paar andere Highlights, die definitiv ihre Spuren hinterlassen haben.
Okay, was ist dein Platz 2? Das darfst du zuerst sagen. Ich glaube nämlich auch wieder, dass unser Platz 2 der gleiche ist.
Tatsächlich ist mein Platz 2 After Sun.
Deswegen ach, will ja, komm.
Aber das ist halt so ein Cop-Out. Mein anderer Platz 2 ist im Westen nichts Neues.
Ja.
Holy
definitiv,
shit.
Definitiv.
Oder?
Ich hab den vor dir gesehen, ich hab dir gesagt, schau den dir an. Ich hab dir eine Trigger-Warning
dreckiger
gegeben.
Dreckiger Bastard.
Aber halt ernsthaft. Also ich hab dir eine Trigger-Warning gegeben.
Ja, also kurz die Zusammenfassung. Ja. Es ist eine Filmübersetzung von einem alten Buch, das auch schon mehrmals in einem Film umgesetzt worden sind. Und es geht um den Ersten Weltkrieg, eben um einen Stellungskrieg zwischen Deutschland und Frankreich, wo es wirklich 4 Jahre lang um wenige 100 Meter gegangen ist. Ein ständiges Vor und Zurück. Da sind Tausende, Hunderttausende Menschen gestorben für effektiv nichts. Und dieser Film greift...
Macht halt vor allem so diese Sinnlosigkeit des Krieges so wahnsinnig gut klar. So, und ich bin kind of offended, dass du sagst, von irgend so einem Buch, so im Westen nichts Neues.
Ja, schau ich aus, könnte ich lesen, ey.
Im Westen nichts Neues von Remarque, der hat es geschrieben, war ein krasses Ding. Der
ist
Typ,
der Remarque remarkable?
Alter, Bernhard, es geht hier um grad Kultur, so. Es geht gerade um die ganz, ganz große Kultur. Weil Remarque war selbst im Krieg und er hat damit auch zu einem gewissen Grad seine eigenen Erfahrungen von der Front einfach aufgearbeitet. Und der Film deviated auf jeden Fall vom Buch. Also das ist nicht dasselbe Ende beispielsweise und ganz viele Elemente sind nicht gleich mit dem Buch. So, es gibt eine prägnante Szene im Mittelteil zwischen zwei Soldaten in so einem Graben.
Oh.
Die ist sehr, sehr deckungsgleich. Deckungsgleich ist sie auch nicht, aber das ist so beispielsweise eins der zentralen Elemente auch im Buch.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall... es geht unter die Haut. Ich habe in den ersten 10 Minuten überlegt, ob ich den Kinosaal verlassen soll, weil der Film startet mit einer Kriegsszene. Viele von euch kennen vielleicht der Soldat James Ryan. Startet mit einer Kriegsszene. Also das ist Kindergarten. So, der Soldat James Ryan ist schon echt, echt brutal. Aber der Film ist auch wirklich, wirklich brutal. Plus, es ist so eine Trostlosigkeit drin. Weil es ist so ein richtig widerliches Ödland einfach. Da ist Sumpf, du spürst einfach so die Kälte schon in den Knochen sitzen und vor allem in der jetzigen Zeit im Westen nichts Neues. Wahnsinnig wichtiger Film. Und es ist halt auf der ganz großen Leinwand sehr, sehr bombastisch gewesen. Also ich bin so froh, den auf dem großen Kinobildschirm gesehen zu haben.
Absolut. Weil der ist ja auch auf Netflix und ich glaube, das kann man nicht vergleichen.
Das ist halt so das Ding, was ich halt so schade finde. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass im Westen nichts Neues, der einfach wirklich bildgewaltig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf Netflix zu Hause auf dem Laptop oder so genauso gut funktioniert.
Nicht nur das, so wenn wir uns die Bandbreite in Deutschland anschauen, dass du nicht mal Full HD oder so hinkriegst manchmal. Sorry, das ist schon echt arm. Und ich meine, im Westen nichts Neues, hier nochmal ein offizielleres Ding. Die Golden Globes-Nominierungen sind angekündigt worden. Und im Westen nichts Neues ist der Deutsche für ein international bester Film.
Und ganz ehrlich, das ist so ein Punkt. Seit Systemsprenger 2019 ist es halt so ein Film, wo ich denke so, hey ja, das könnte so komplett den Weg gehen. So, das könnte, es hätte die Auszeichnung für einen der besten ausländischen Filme überhaupt verdient. So.
Absolut.
Weil dieser Film wirklich so dermaßen gut ist.
Ja.
Und besser als 1000 Zeilen. Der neue Film von Michael Bulli-Herbig. Alter, der hat mich so gekillt. Entschuldigung.
Ist das dein Lowlight?
Ich glaube, es ist wirklich mein Lowlight. Ich glaube, es war meine schlechteste Kinoerfahrung 2022.
Autsch. Damn. Das ist gerade so ein Tone-Shift.
Ja, aber halt ernsthaft. Okay, um wieder ein bisschen fröhlicher zu werden und in die positivere Note reinzukommen.
Ja, man.
Mein Platz 3, auch ein Film, den man eigentlich im Kino, also den kann man auch im Kino sehen und da hat man dann die wirklich gute Erfahrung, nämlich Moonage Daydream. Ich habe Bernie echt lange damit genervt so und ich habe überlegt, ob ich Moonage Daydream auf Platz 1 packen soll.
Oh, snap.
Ja, also ich meine, dann kam halt im Westen nichts Neues noch dazwischen und dann habe ich nochmal länger drüber reflektiert und Everything Everywhere ist schon halt, ne?
Schon gut, ne?
Scheißfilm, ist einfach der Beste so.
Ja.
Aber Moonage Daydream ist eine Dokumentation tatsächlich über David Bowie und die macht so viel Spaß, weil David Bowie ist so ein geiler Charakter einfach und so ein faszinierender Mensch. Und ihn einfach teilweise auch auf ganz vielen Live-Performances zu sehen, auf dem Kino, das war einfach krass. Und da ist mir was passiert, was ich davor noch nie gemacht habe. Ich war im Kino, ich habe einfach mal die Augen zugemacht. Und ja, so blöd sich's anhört, ich habe einfach die Augen zugemacht und mich so in dieser Experience treiben lassen. Einfach gefühlt, anstatt drüber nachgedacht. Und das war so gut. Also ganz, ganz großer Fan.
Der macht auch viel eben für genau so eine Experience.
Ja, voll.
Moon Age Daydream ist so ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen so der Schaffungsprozess und das Denken von David Bowie. Eben wie er zur Kunst steht, wie er generell zur Welt steht. Seine Weltanschauung und die Philosophie, nach der er lebt, ist super interessant. Also allein für das wäre es, glaube ich, richtig wert, den anzuschauen.
Also gelebt hat David Bowie, ist leider 2016 verstorben.
Dankeschön.
Ich weiß nicht, also ich glaube, du wusstest es, aber
der gekriegt. Ja, ich war gerade. Ja, nee, David Bowie ist für mich zeitlos. So. Legends never die. Oder so.
Good save.
Ja. Und auf der anderen Seite eben wirklich die Bildgewalt, die da mitschwingt, weil das sind Aufnahmen, die so viele Jahre nach hinten gehen und dann so richtig moderne Sachen, die wunderschön miteinander verbunden sind. Also es ist visuell wie auch auditiv eine unglaublich tolle Erfahrung. Ist ein guter, aber ist halt eine Doku.
Mir ist scheißegal. Tatsächlich, Dokus waren dieses Jahr echt strong. Mir kommt nur gerade, weil ich würde es auch bei Everything Everywhere All at Once sagen, im Kino hittet der auf jeden Fall nochmal mehr.
Alter, die Steinszene, die kann ich mir am Laptop nicht vorstellen.
Die kann ich mir am Laptop schon vorstellen. Aber spannend. Nee, Kino war schon prägend. Was war dein Platz 3?
Oh, mein Platz 3. Ah, jetzt nehme ich schon wieder einen aus dem Transit Film Festival, aber The Fishtail.
Nein, jetzt ernsthaft.
Doch, Alter.
Ja, da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen.
Ich so weiß.
Ein Sim für Fische.
Ich bin so ein Sim für Fische, ey. Nee, The Fishtail, wir haben in Transit drüber geredet, das war ja der Abschlussfilm.
Einfach eine gute japanische Comedy über jemanden, der Fische liebt.
Genau. Es ist einfach wholesome, es ist hilarious. Ich merke schon, es kommt gerade wieder ein Lachflasche hoch, Alter. Ich höre auf. Mein Platz, mein letzter, so in
so
meinen
honorable mentions, so.
Genau, The Worst Person in the World.
Oh, damn, ja. Krass. Mir ist gerade gekommen, du hast The Fishtail über The Worst Person gestellt.
Habe ich. Oder absolut verdient, so. Fishtail ist amazing.
Damn.
Aber The Worst Person in the World, über den haben wir auch schon geredet. Ich finde sie richtig scheiße an. Ich habe keine neuen Sachen. Wir haben alles in diesem Jahr schon abgehandelt.
Im Westen nichts Neues haben wir nicht erwähnt.
Das stimmt.
Und man muss dazu sagen, Worst Person ist tatsächlich als der einzige Film, den wir jetzt gerade genannt haben, 2021 rausgekommen auf den Filmfestivals, aber halt jetzt in Deutschland erst im Kino auch rausgekommen.
Yes, exactly. Ja,
von Joachim Trier, da habe ich auch tatsächlich noch ein anderes Highlight.
Oh mein Gott. Ja,
weil so einfach noch über andere Highlights, so jetzt unabhängig von den besten Filmen des Jahres, war für mich auch Oslo, 31. August von Joachim Trier.
Oh, der ist...
Das war mein liebster Film, der ist von 2009?
Ja, 2009. So, ich glaube noch aus den Nullern.
Ja, weil das war der liebste Film, den ich aus der Vergangenheit mir angeschaut habe. Und der ist grob. Also zusammen mit The Lighthouse von Robert Eggers, so der ist auch up there. Aber Oslo, 31. August, ist haargenau das, was ich meine mit, das ist einfach nur eine ganz große Portion von negativen Gefühlen. Der Film macht einen sehr traurig, weil es geht um einen Drogenabhängigen, der auf der Entzugsklinik ist und er ist am Ende seines Entzuges und er kann 2 Wochen vor Ende einen Tag zurück nach Oslo, nämlich Oslo 31st. Also eigentlich ja der 30., wenn man es so nimmt, ja, eigentlich ist es ein bisschen Clickbait der Titel. Eigentlich spielt es meist am 30. so und das ist halt so in die Nacht hinein. Darum soll es aber nicht gehen. Auf den Film hast du mich gebracht, du hast ihn zuerst gesehen und hast ihn auch mir sehr stark empfohlen.
Ja, ich dachte mir, du bist einfach zu fröhlich.
Ja, und der Film ist deshalb so gut, weil es behandelt halt eben einen gebrochenen Menschen, der so aus seinem Leben halt einfach rausgehauen aus dem Leben und er kommt zurück in den Alltag, wo es noch funktioniert hat und sieht nochmal mehr, wie scheiße es ihm eigentlich geht. Und das ist devastating. Also der Film, auch eine Trigger-Warning an der Stelle, müssen wir wahrscheinlich öfter aussprechen, aber der ist so, so dermaßen gut. Also wirklich, der war ein krasses Ding. Was war dein Highlight, unabhängig von dem Release-Tag?
Ich muss mich gerade wieder ein bisschen fangen.
Ich hoffe, es ist positiver.
Das weiß ich gar nicht. Du hast The Lighthouse schon angesprochen. Toller auch nochmal großartig von Robert Eggers. Ein anderer, den du mir wärmstens ans Herz gelegt hast, der irgendwie eine ganz neue Appreciation für vor allem Kamera gebracht hat. Auf den komme ich vielleicht noch zu sprechen. Nee, Midsommar.
Ach ja, Bernhard, dankeschön.
Ja, ich denke schon, ich muss dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern nach Oslo, August 31st. Midsommar ist ein Horrorfilm von Ari Aster.
Da haben wir auch in der Horrorfilm, also in Kind of a Halloween Special drüber gesprochen.
Ja, und boah, dieser Film ist, also anders als so viele andere, arbeitet er nicht mit Dunkelheit, sondern spielt basically zur Sommersonnenwende in Schweden. Und du hast permanent Licht, der Bildaufbau ist so geil, Florence Pugh ist eine der großartigsten.
Absolut ab. Also,
ja, insane.
War fantastisch, von 2019.
Ja,
so ein guter Film.
Mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Midsommar ist auch ist ein bisschen creepy, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hm. Aber was eine großartige Erfahrung.
Oh, ich habe noch eine ganz negative Erfahrung.
Okay.
Eine ganz negative Erfahrung auch von einem Film, der 2022 in die Kinos gekommen ist, aber 21 theoretisch seinen Release hatte auf den Festivals. Nämlich von meinem mitunter Lieblingsregisseur Gaspar Noé, dem Franzosen, der die ganz Fucked-Up-Filme macht.
Oh.
Vortex.
Ouch.
Ganz kurz drauf eingegangen, Vortex behandelt das Leben bzw. das Lebensende von zwei RentnerInnen, die mit Demenz zu kämpfen haben. Und der Film hat ein sehr spannendes Feature, nämlich dass er zweigeteilt ist. Und auf der einen Seite sieht man den Ehemann und auf der anderen Seite sieht man die Ehefrau und wie sie einfach versuchen, durchs Leben zu gehen. Und das war das erste Mal, dass ich in einem Kinosaal, während der Film noch lief, geweint habe.
Du bist so ein Alpha.
Dankeschön, darauf wollte ich
hinaus. Sorry, ich musste den Moment brechen.
Nee, und das war wirklich eine fantastische Erfahrung, eine, die ich nicht wiederholen möchte, aber war fantastisch. Und der Film ist sogar, der ist echt ein bisschen wonky, aber einfach, der fühlt sich so real an. Der hittet dich einfach so mitten in die Gefühle.
Ja. Man könnte halt meinen, dass sowas mit so einem wirklichen Splitscreen ein bisschen gimmicky rüberkommt, aber hier funktioniert's.
Ja.
Nicht immer,
ja.
Aber Großteil der Zeit. Jetzt vielleicht eine Frage an dich. Kannst du seit dieser Erfahrung öfter im Kino weinen?
Nee. Du hast Vortex auch gesehen. So. Also der Film ist schon mal nochmal eine andere Stufe von der, also wie der Böse reinsticht so in dich und in dein Herz. Der ist schon mal echt, echt grob.
Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe bei Im Westen nichts Neues. Okay, doch, ich habe zu hyperventilieren angefangen.
Ja, im Westen nichts Neues ist so eine Terrorerfahrung. Das ist mir so Schock einfach.
Ja, das war grob.
Okay.
Ja, Positiveres.
Welchen Film oder welche Filme haben wir es nicht geschafft anzuschauen 2022 und wollen sie noch nachholen? Bernhard,
actually,
bei dir?
Da muss ich darauf verweisen, dass ich ein ziemlicher Chad bin.
Du bist auch ein Alpha.
Ja, ich habe nämlich nur zwei verpasst.
Okay.
Einmal Elvis.
Tatsächlich ja, von Baz Luhrmann. So,
ja.
Der war irgendwie dann doch größer, als man dachte.
Ja, ich dachte, das ist so eine Biopic mit Musik. So, da waren ja die letzten schon alle ein bisschen.
Boah, ja, ganz ehrlich, die sind ja auch kommerziell erfolgreich gewesen teilweise und waren ja auch zumindest halt up there. So, die Rocketman über
Bohemian Rhapsody.
Ja, Rocketman und Bohemian Rhapsody, aber Bohemian Rhapsody, Queen, Rocketman, Elton John, fand ich beide echt nicht gut. Also fand ich wirklich nicht gut. Bohemian Rhapsody hat richtig Spaß gemacht im Kino, wegen Queen und wegen den Songs, aber ansonsten kein guter Film. Deshalb.
Ich weiß jetzt nicht.
Ja, nee, fand ich echt nicht gut. Also wirklich nicht.
Aber Elvis, ne, hat er auch wieder richtig, also auch Nominierungen abgesahnt. Der Hauptdarsteller, Austin Butler, hat irgendwie gefühlt einen richtigen Craze um sich aufgebaut. Weiß ich nicht.
Ist auch ein hotter Typ.
Ja, schon.
Apropos hotter Typ, mein Ding, das mir als erstes einfällt, was ich leider verpasst habe, was ich mir nicht anschauen konnte, ist White Noise von Noah Baumbach.
Noah Baumbach,
und
kennt ihr Noah Baumbach?
In der Hauptrolle spielt ein anderer sexy Typ, nämlich Adam Driver.
Adam Driver.
Aha. Adam Driver, oh mein Gott, Noah Baumbach. So blöd, weil der Trailer hat sogar ein Auto.
Echt?
Ja. Gottes Willen. Nee, da geht es im Endeffekt um, es ist so ein Bild über Amerika und es geht um Rassismus und deshalb White Noise. Und ich weiß gar nicht mehr drüber, aber es ist von Noah Baumbach mit Adam Driver und will ich mir auf jeden Fall anschauen. Und kind of auch noch The Menu, was ich verpasst habe, den will ich mir eigentlich auch noch anschauen.
Ja. Kurze Side Note, Noah Baumbach, der hat Marriage Story gemacht. Der war mit Scarlett Johansson und Adam Driver und ist auch ein richtig toller Film. Also da ist der Regisseur einfach auch so ein Name, wo man sagt so, lecker.
Ja,
ähnlich also, wie bei The Menu, das sah auch lecker aus. Also die Inhalte.
Ich weiß, du mochtest den nicht so gerne und ich habe jetzt auch geteilte Meinungen gehört, aber ich habe trotzdem Bock, mir den anzuschauen. Und vielleicht trifft er bei mir so einen Nerv.
Ja, vielleicht.
Hast du noch was, was du unbedingt anschauen willst? Oder?
Nicht unbedingt, aber ich meine, ich habe was verpasst und ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass ich mir den angucken soll. Top Gun Maverick war,
stimmt.
Ja, war ja schon so ein großer Film dieses Jahr. Und ich war so,
stimmt.
Scientology.
Scientology.
Weiß jetzt nicht.
Ganz ehrlich, Top Gun Maverick war eine richtig gute Kino-Experience. Der hat Spaß gemacht.
Ich habe von niemandem gehört, dass er schlecht sein sollte. Alle meinten so, das ist richtig entertaining, richtig krass. Und ich bin nur so, es kommt ja auch Avatar 2.
Ja, stimmt. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zu The Big Ones. So, Bernhard,
gehen
wir mal durch. Was hat dieses Jahr wirklich so fett Kohle gemacht einfach?
Oh.
Und deshalb fand ich die Überleitung mit Top Gun Maverick einfach richtig gut. Und
diejenigen,
die uns schon länger hören, wissen, was jetzt kommt, nämlich das gute Rätselraten.
Die Rätselraten.
Und Bernhard ist wie immer mein Versuchskaninchen.
Ich weiß nichts. Das ist Job Description gewesen,
ja,
dass ich hier mitmachen darf.
Bernhard, steigen wir mal ganz soft ein.
Ja, Mann.
Was war denn der erfolgreichste Film des Jahres?
War das Top Gun Maverick?
Falsch, es war Avatar. Nein, Spaß. Aber der Punkt ist, jetzt Full Disclosure. Zum Zeitpunkt, wo diese Aufnahme rauskommt, wird man wissen, wie viel Avatar 2 beim Opening Weekend gemacht hat. Wir wissen es aber nicht, weil wir etwas im Vorhinein aufnehmen müssen mit Schneiden und Veröffentlichung und dem ganzen Tara. Das heißt, wir wissen nicht, wie Avatar 2 performt. Es kann sein, dass Avatar 2 der erfolgreichste Film aller Zeiten wird, weil der Film hat den Hype, der Film hat auch noch die Kritiken. So. Also das sieht nach einem krassen Ding aus. Ich interessiere mich nicht wirklich dafür. Ich fand den ersten echt nicht so spannend. So.
Bisschen Ass.
Ja, ich meine, ich habe den damals auf Sat.1 oder Pro7 dann irgendwann im Fernsehen mit Werbung gesehen und ich glaube, das ist halt schon sowas, was man im Kino anschauen muss. Ja,
ich glaube, so wenn wir eine Conclusio des heutigen Tages haben, dann ist es, schaut euch Filme im Kino an.
Ja, safe.
Ja. Und Avatar 2 ist da halt voll das Ding.
Ja, das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke, vielleicht wird Avatar 2 komplett alles weghauen und wir wissen es einfach noch nicht.
An der Stelle, ich find's wild, dass wieder mal was in 3D rauskommt.
Das ist halt echt so ein Ding, ne?
Ja.
Aber 3D, ich hab's immer ich hab's nicht immer gehasst. Ich hab mir die Hobbit-Trilogie beim Eröffnungsfilm von der Hobbit, habe ich alle drei in einem Stück gesehen in 3D. Und
nice.
Das war actually richtig gut. Ich habe heute noch in meiner Erinnerung, wie ein Charakter mit seinem Schwert auf so einem Eissee geht und das Schwert so über den Eissee zieht und das halt so 3D echt fancy ausgesehen hat.
Ja, nee, der Hobbit war ja auch ziemlich, also einer der besten 3D-Filme. Einfach von Machart her.
Ja, und auch von Qualität her. Genauso gut wie die Original-Herr der Ringe, oder?
Wir machen weiter. Also Top Gun Maverick nach derzeitigem Stand. Top-Film.
Ja.
Ich tippe, muss ich auf Geld rechnen?
Nee, muss es nicht. Aber kannst du machen, was eigentlich?
1 Milliarde.
Und?
2 Euro.
1,4 Milliarden.
1,4?
Ja.
Oh, snap.
Ich habe damals ja recht confident bei unserer Folge, ist der Blockbuster tot, habe ich predicted, dass Top Gun Maverick über 1 Milliarde machen wird. So. Was jetzt kein...
Ja, Ali, du bist ein ziemlich krasser Typ.
Ich wollte gerade sagen, dass das jetzt keine große Leistung war.
Es ist
aber
schon,
dass er halt...
Richtig cool von dir.
Geht mir echt auf die Nerven. Aber dass er 1,4 Milliarden gemacht hat, ist schon nochmal eine extra Hausmarke. So. Also 1,4 Milliarden vor allem für einen Sommerblockbuster und für einen Film, der eigentlich 2020 hätte rauskommen sollen, ist wirklich beeindruckend. Und Top Gun Maverick hat ernsthaft so die Kinobesitzer und BetreiberInnen, die haben Top Gun Maverick entgegengefiebert, weil das war das große Ding, das die Menschen zum ersten Mal wieder so in die Kinos so richtig reingetrieben hat.
Voll. Also Top Gun hatte ja bei uns in Regensburg in den kleinen Kinos einen Re-Release nochmal ein paar Wochen später, wo es nochmal gelaufen ist und auch wieder mit vielen Vorstellungen.
Ja, und Top Gun Maverick, es ist einfach geiles Action-Kino, macht Spaß. Und deshalb, Top Gun Maverick war wirklich wichtig auch für Kino. Und so blöd sich's anhört, Tom Cruise hat halt einfach auch da was geleistet dafür. Also er wusste, wie wichtig dieser Film für Kino im Allgemeinen ist. Und es war der erfolgreichste Film von Tom Cruise ever.
Cool.
Ja, also...
Ich finde, Bullet Train war ein besserer Actionfilm. Ist auch von diesem Jahr.
Du hast Top Gun Maverick nice. Nicht gesehen, Mann.
Aber ich habe Bullet Train gesehen und hatte ganz viel Spaß mit dem.
Ja, Bernhard, ich möchte da jetzt anfangen, deinen Willen langsam kaputt zu machen.
Yay.
In diesem Pristine über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz-Club ist nämlich noch ein anderer Film gekommen.
Aus diesem Jahr?
Aus diesem Jahr. Welcher?
Easy, The Batman.
Nein.
Fuck.
Nein, sowas von gar nicht, Bernhard.
Scheiße.
Viel qualitativ hochwertiger.
Oh, der neue Black Panther?
Nein, Bernhard, noch besser.
Noch besser.
Jurassic World Dominion.
Der neue, heißt Dominion?
Ja, der neue Jurassic World hat 1 Milliarde ziemlich genau gemacht. Ist lecker, macht Spaß. Der neue Jurassic World mit Chris Pratt und sie haben die alten SchauspielerInnen aus der Mottenkiste gekramt.
Ja, oh.
Nee.
Oh, der Trailer ist allein so, guckt mal, was wir an Geld machen werden.
Tut weh. Du hast die anderen Plätze noch nicht mal im Entferntesten genannt, Bernhard. Du hast keine Ahnung, was noch erfolgreich
war. Sind noch welche über 1 Milliarde gekommen? Oder
nee, aber es sind 2 nochmal richtig close gekommen.
Oh, shit.
Also richtig close.
Boah, ist ein Harry Potter rausgekommen? Nee.
Doch.
Echt?
Es ist ein Harry Potter
rausgekommen. Was?
Der ist nicht auf der Liste.
Okay.
Aber der dritte Harry Potter von der...
Der war dieses Jahr?
Ja, Fantastic Beasts.
Boah, den habe ich so ignoriert.
Der war in Deutschland ziemlich erfolgreich, aber echt? Weltweit nicht so.
Boah, die Deutschen haben keinen Geschmack.
Ja, oh, die Deutschen haben richtig hart keinen Geschmack.
Ja.
Nee, ich
habe ihn nicht gesehen.
Platz 3, Doctor Strange 2.
Oh, weiß jetzt nicht, Digga.
Ja, der ist auch der beste Marvel-Film dieses Jahr.
Nee, das ist ja der lukrativste.
Keine Ahnung, ganz ehrlich.
Ich habe ihn im Kino gesehen.
War nicht gut.
Bisschen ass.
Fandest du einen anderen Marvel-Film besser?
Ich habe keinen anderen gesehen dieses Jahr. Das war ein richtiges Detox-Jahr.
Das ist halt so das Ding, was ich auch so spannend finde. Und was mit Blockbustern ja auch so das Ding ist, Marvel war bisher in der Vergangenheit so das große Ding einfach. Infinity War und Endgame waren Happenings, die einfach das Kino transzendiert haben und die Kinofans also vereint haben quasi. Ich habe Endgame und Infinity War auch im Kino gesehen, einfach selbst, obwohl ich es nicht mag. So, das ist einfach ein krasses Ding gewesen.
Mhm.
Und dieses Jahr, Top Gun Maverick, hat es halt auch ein bisschen gemacht. Aber was ich so spannend finde und wieso ich es wirklich so es nochmal erwähnen will, Avatar 2, das ist so ein krasses Ding, weil es ist halt nochmal, es ist halt so auf dieser Hype-Ebene von einem Avengers.
Yep.
So, und das ist halt, ich finde es schön, dass es sowas gibt, dass Leute halt, die nichts, also wirklich gar nichts mit Kino oder Film zu tun haben, so, hey ja, lass mal den neuen Avatar 2 schauen.
Ich finde es so wild, ich sehe nämlich gerade eine ganz komische Parallele, dass Marvel Cinematic Universe hat ja 2008, meine ich, mit Iron Man wirklich gestartet.
Nee, der erste Hulk ist ja wohl, ja.
Ja, der erste Hulk, den klammern wir mal aus.
Mit Edward Norton damals noch in der Hauptrolle.
Ja, aber...
Viel besser als Mark Ruffalo, sind wir doch mal ehrlich. Obwohl, eigentlich nicht. Also nicht als Hulk, aber Edward Norton.
Edward Norton an sich, Premium-Dude. Zumindest im Schauspiel. Ich weiß nicht, wie er als Mensch ist. Anyways, ne, bis Infinity War und Endgame sind halt über ein Jahrzehnt vergangen. So, das hat ja gedauert und hat den Hype aufbauen können.
Ach Gott,
Avatar
glaubst du,
2
ja,
komm. Ist vor 13 Jahren ist der erste rausgekommen. Alle
ja,
über
da,
13
da
Jahre,
nicht,
die Erwartungen sind hoch.
Ja,
das Blut
komm.
Kocht.
Na,
Die Leute lechzen nach Avatar und danke James Cameron. Ich freue mich immer noch am meisten auf den 4., weil Pentalogie ist ja schon
der
angekündigt.
2026 rauskommt, oder?
Keine Ahnung.
Ja,
ich finde es aber geil, dass es seit Jahren heißt, der zweite kommt, Promise, no scam. Und jetzt ist er wirklich da, es fühlt sich so surreal an.
Bernhard, ich nehme mal kurz Wind aus den Segeln. Der
4.
erfolgreichste Film war Minions, 939 Millionen.
Oh, das war wo Gru klein ist, oder?
Ja, auf der Suche nach dem
939 Miniboss. Millionen?
Ja.
Damn.
35 Millionen davon kommen aus Deutschland. Weißt du wieso? Weil Minions der erfolgreichste deutsche Film des Jahres war. Also nicht deutsch, aber in Deutschland.
Was?
Ja, vor Top Gun Maverick noch.
Top Gun hat weniger als 35 Millionen in Deutschland eingespielt.
Ah, Entschuldigung, er hat 38 Millionen eingespielt in Deutschland.
Oh, yes.
Erfolgreichster Film nach BesucherInnenzahlen. Also haben sich mehr Leute Minions angeschaut als Top Gun Maverick.
Es gibt auch mehr Kinder als...
Legit, das ist halt beispielsweise auch einer der Gründe, wie es sein kann, dass Besucherzahlen und Einspielergebnisse sozusagen nicht deckungsgleich sind.
Fluktuieren,
weil ja. Kinder einfach, those fuckers, die kriegen halt einfach Rabatt. Ich will auch wieder Kind sein. Naja, Bernhard, machen wir weiter.
Ja.
Jetzt kommt deine einigermaßen okaye Schätzung mit dem ersten großen Blockbuster des Jahres. Der ist im März rausgekommen.
Yay, The Batman.
The Batman.
Eat me. Fuck, das ist ein anderer Film.
Stimmt, wir sind gar nicht zugekommen, über Bones and All zu quatschen.
Sollten wir über Bones and All quatschen?
Nee, eigentlich nicht. Ist mit Timothy Chalamet letztens erst in die Kinos gekommen, also auch von 22.
Ist eine Erfahrung.
Passt also dementsprechend.
Ja.
Eat me.
Eat me.
Naja.
The Batman.
Liebe geht durch den Magen. So viel will ich zu Bones and All sagen.
Das ist ein schlechter Mensch, ey.
The Batman. Der neue Batman mit Robert Pattinson, der auf eine ganz weirde Art und Weise funktioniert hat, finde ich.
Hm.
Und der einfach Spaß gemacht hat. Und der auch so schon einen großen Hype hatte. Also ich war Fan. Und dann kommt der zweite Marvel-Film erst, nämlich Thor, Love and Thunder.
Oh, der ist ja ein bisschen getankt, ne?
Ich habe den voll vergessen. Der ist auch wahnsinnig schnell auf Disney Plus dann gekommen. Also der war nicht lange im Kino und ist dann sofort auf Disney Plus released worden. Und ja, haben sie quasi die Krümel noch eingesammelt. Und dann kommt erst tatsächlich Black Panther, Wakanda Forever.
Mhm.
Man muss aber auch dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme kann Wakanda noch ein bisschen Geld machen. Also, ja, nee, wahrscheinlich wird es Thor nicht überholen, aber zumindest ein bisschen was.
Ja.
Auf der Seite aber, auf dem afrikanischen Kontinent ist Black Panther, Wakanda Forever, einer der erfolgreichsten Filme ever.
Hell yeah.
Ja.
Letzte Frage, taucht The Woman King irgendwo auf?
Nee, das ist, also in den Top 100, die ich durchgegangen bin, taucht er irgendwann auf, aber jetzt nicht in den Top 10.
Okay.
So ist jetzt nicht so der entscheidende Punkt.
Ist ein Film, der während Kolonialzeit einen afrikanischen Stamm verfolgt, die eben so eine Elite-Kampfgruppe, eine weibliche Elite-Kampfgruppe hatten. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Also
vor allem Female Director, Female Cast und es geht ja quasi im Endeffekt um Amazoninnen. So. Oder Amazonen. Jetzt wollte ich Amazonen gendern.
Kind of.
Ja.
Not exact. Ist ein Watch.
So, Bernhard, jetzt eine wichtige Frage.
Bitte.
Was ist dir bei dieser Top 7 bisher aufgefallen?
Die sind ziemlich shit.
Das auch. Aber...
Was ist mir aufgefallen?
Jetzt ernsthaft, so versuch mal ein bisschen auf die Meta-Ebene zu gehen. Versuch mal drüber nachzudenken, was war im Jahresrecap 2021 großes Thema, ist immer wieder gekommen und hat jetzt bisher noch gar keine Rolle gespielt.
Erstmal zu 2022, mir fällt ein bisschen auf, dass es wieder krass Franchise-Filme sind,
ja,
die sehr erfolgreich sind.
Ja.
Also ne, mit Marvel, Batman über DC. Und eben Top Gun Maverick, der ja auch an was Altes anknüpft.
Minions, auch ein Franchise inzwischen.
Ja, voll.
Also es gibt keinen einzigen Film, der kein Franchise-Film ist bisher.
Ja.
Und der nächste Film ist auch ein Franchise-Film oder wird wahrscheinlich ein Franchise-Film, so, aber ist auch kein Original.
Avatar.
Nee, der entscheidende Punkt ist eine Sache, die du dann noch nicht realisiert hast. Wir haben noch keinen einzigen chinesischen Film auf dieser Liste.
Oh.
Ja.
Das ist ein großer Punkt bei der letzten Jahresrückblickfolge gewesen.
Für all diejenigen, die das nicht wissen oder die Folge nicht gehört
China
haben.
China ist ein Land im Osten.
China ist vor allen Dingen, wenn es ums Kino geht, ein gigantisches Ding. Also Peking ist größer als Hollywood quasi, wenn es ums Geld geht. Und die Predictions waren, ja, China wird es komplett überrennen. Und 2021 war halt so wirklich mit dem erfolgreichsten Film Battle of Lake Changjin so einen Giga-Erfolg rausgehauen. Also einen Film, der ganz knapp unter der Milliardenmarke gescheitert ist und der kommerziell erfolgreichste Film 2021 gewesen wäre, wenn nicht in der Weihnachtszeit Spider-Man No Way Home um die Ecke gekommen wäre.
Dreister Scheiß.
Jetzt vorgespult 2022. Wir sind ein Jahr schlauer. Und die Predictions, dass China komplett zerstören wird von den Einnahmenzahlen, ist tatsächlich gar nicht mal so aufgegangen. Wenn du News suchst und wenn du versuchst zu recherchieren, hey yo, China und Kino, es gibt nicht so große Headlines dieses Jahr. Es gab ja auch diesen Aufschrei mit Eternals und so weiter. So all sowas, da hat nicht so viel News stattgefunden. Und Das spiegelt auch sich auf dem Platz 8 der erfolgreichsten Filme wieder, nämlich dem Nachfolger von Battle of Lake Changjing, nämlich Watergate Bridge. 626 Millionen ist gut, aber ist nicht in diesem Milliardenclub. Und erst recht nicht, wenn die Kinos wieder komplett offen haben. So. Weil jetzt ja auch wieder Weltpolitik wichtig, ne? In China hatten die Kinos halt nicht alle offen. So.
Ich wollte gerade sagen, es gab erst vor ein paar Wochen die, ne, nach Protesten etc. die News, dass, ja,
dass es erste Lockerungen
nicht mehr verfolgt werden soll in China.
Ja. Und ich meine, da muss man auch schauen, wie sich das Ganze politisch entwickelt. Aber zumindest für die Kinobranche ist das halt einfach ein gigantischer Nachteil gewesen. Es konnte nicht so viel Geld damit gemacht werden. Und es ist ja schon auch bezeichnend, dass 2021 der erfolgreichste chinesische Film so dermaßen viel mehr Geld eingespielt hat. Ich meine, wir sprechen hier von über 300 Millionen Dollar. So, das ist echt viel, viel Cash. Und 2022 ist irgendwie nicht so ganz gestartet, weil in den Top 10 und in den Top 100 waren so viele chinesische Filme vorhanden, die wirklich echt, echt groß waren. Und dieses Jahr, das hat sich sehr an Grenzen gehalten. Das ist tatsächlich in den Top 10 auch der einzige Film. Der Nachfolger vom davorigen Kriegsfilm. So, das war's. Und Platz 9 ist dann eben Fantastische Tierwesen, Grindelwalds, Geheimnisse. Das, ja,
ist mir egal.
Ja, hat nicht so ganz funktioniert.
Habe ich
so
nicht geguckt.
Ja, ich habe es über meine MitbewohnerInnen damals mitbekommen. Also ich bin auch umgezogen, deshalb damals. Und die sind schon ziemliche Potterheads und die fanden den so durchwachsen. Boah. Und Sonic the Hedgehog 2.
Großartiger Film.
hast du ihn gesehen?
Ich gehe aber davon aus, ganz ehrlich, Sonic, das ist ganz großes Kino.
Ja. Nee, und das ist so, ich finde, es ist immer spannend, halt einen Blick drauf zu werfen, was sind so die Mega-Blockbuster, weil sie halt einfach auch so den großen Trend des Kinos irgendwie so ein bisschen, dass man so ein bisschen Blick drauf bekommt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. So traurig es ist, kein einziger Film in den Top 10 wurde von einer Frau directed. 2022 hat durchaus da auch Erfolge gehabt, nicht im Mega-Blockbuster-Bereich, nur um ganz kurz ein paar Sachen zu nennen. Beispielsweise Power of the Dog. Jane Campion hat am Anfang des Jahres ja einen Oscar für Best Directorin gewonnen. Dann auch Happening.
Happening.
Also das Ereignis ist dieses Jahr in Deutschland rausgekommen. Der hat eigentlich in der Award-Season 2021 was gerissen, aber eben von Audrey Diwan. Hat auch wirklich tolle Kritiken bekommen und ist auch ein größeres Ding gewesen.
Unglaublich beeindruckender Film.
Eben After Sun von Charlotte Wells.
Großartig.
Ultra gut. Ultra gut. Und aus dem deutschen Kino, aus dem deutschen Kino, Ausrufezeichen, Corsage von Marie Kreuzer.
Autsch.
Also eigentlich österreichisches Kino, aber ne.
Woran ich auch noch denken muss, Spencer.
Stimmt.
Wäre Spencer dieses Jahr bei uns in Deutschland rausgekommen, hat auch abgerissen.
Oh, ja, stimmt. Ja, Spencer muss ich ganz oben auf die Liste setzen von Filmen, die ich gerne gesehen hätte.
Same.
Und den wir nicht sehen konnten, weil das Kino, das ihn gezeigt hätte, einen Wasserschaden hatte. Water Damage.
Schwierig.
Aber Bernhard.
Andreas.
Ich habe so oft angekündigt.
Oh nein, jetzt habe ich Angst.
Nee, ich gebe dir noch einen guten, ne?
Yes.
Eine Sache, also es gibt noch ein anderes Highlight des Jahres, so ein Highlight für mich oder für dich zumindest. So.
Hell yeah.
In dem, was ganz böse aufs Maul geflogen ist, nämlich Morbius.
It's Morbin time.
Erinnerst du dich an Morbius? Jared Leto in der Hauptrolle von einem Marvel-Film, wie er einen,
ich glaube, ein Vampir mit Krebs spielt.
Ja, Budget Batman quasi.
Keine Ahnung, ich dachte, der ist so ein bisschen Spider-Man-artig.
Na, es ist schwierig.
The Edgy Kids.
Ja, und Morbius, ne, kommerziell 167 Millionen. So.
Wie viel hat der gekostet?
Ungefähr um den Dreh rum. So, da reden wir nicht drüber. So ungefähr. Mit Marketing reden wir noch weniger drüber. Ja.
Großartige Memes.
Großartige Memes sind rausgekommen. Der Film ist halt nicht so. Der Film ist so zermimt worden. Also das Meme-Game ist krass gewesen. Und dann dachten die sich in Amerika, hey, lass doch den Film jetzt nochmal neu releasen, nochmal so ein bisschen Geld investieren und hoffen, dass die Leute sich den ironisch anschauen. Haben sie nicht gemacht.
Oh mein Gott.
Also der Film ist gigantisch getankt in Relation zur Werbung, weil wie oft hast du diese Scheiß-Werbung für Morbius gesehen?
Ey, so oft. So oft, aber so ganz oft. Ehrlich, ich bin einfach froh drum, dass dieses Meme So, I love the moment when he says, it's Morbin time.
It's Morbin time.
So ja, dumm.
Es ist wirklich dumm. Und jetzt, ne, 167 Millionen.
Das ist
relativ gesehen ein krasser Reinfall. Kommen wir zu den Erfolgen. A24, ein absolut fantastisches Produktionsstudio, hatte den absolut größten Hit, nämlich Everything Everywhere All at Once.
Hell yeah.
Und es ist so toll. Und Everything Everywhere All at Once hat 67 Millionen Dollar weniger eingespielt als Morbius.
Ja, das ist leider keine News für mich.
Das ist keine News.
Das habe ich tatsächlich verfolgt und ich war richtig enttäuscht. Allerdings, Everything Everywhere ist im Vergleich zu Morbius richtig low budget.
Ja, das ist es ist kommerziell gesehen krasser Erfolg.
Ja, und das ist richtig schön. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass, ich habe vorher die Golden Globes schon angesprochen, Everything Everywhere ist in insgesamt 5 Kategorien nominiert. Mhm. Also Best Director, Bestes Drehbuch, Beste Hauptdarstellerin mit Michelle Yeoh.
Bester Nebendarsteller.
Ja, und natürlich auch Bester Film in der Kategorie Comedy/Musical. Das ist so ein bisschen die Poor Man's Best Picture-Version. Aber ganz ehrlich,
trotzdem geil.
Sehe ich.
Mach mal weiter. Okay, das hat noch nicht deinen Willen gebrochen.
Nee, mein Wille besteht.
Kurzer Funfact noch, RRR.
Großartiger Film, auch bei den Golden Globes nominiert.
Ja, Bollywood-Film. Der ist tatsächlich von den erfolgreichsten Filmen, also ich bin so die Top 100 einfach der erfolgreichsten Filme weltweit durchgegangen.
Aha.
Stand Dezember. So. War ein Platz dahinter, nämlich EEAAO hat 103 Millionen, RRR hat 102 Millionen.
Oh.
Also sind Platz 32 und Platz 33. Wollte ich nur als Funfact nebenbei einbringen. Machen wir weiter mit How Sad Can I Get You To Be?
With a Certain Triangle.
Da kommen wir vielleicht noch dazu. Wer weiß. The Northman.
Oh.
War angelegt, ein Blockbuster zu sein von Robert Eggers, der auch wirklich spannend war. Und der hat echt Spaß gemacht.
Toller Film, ja.
War leider nicht erfolgreich. Der hat nicht so viel gerissen. The Northman hat 69 Millionen eingespielt, was in Relation immer zum Produktionsniveau nicht sonderlich gut ist. Und was halt noch viel trauriger ist, The Northman hat weniger eingespielt als der Re-Release von Avatar 1.
Oh. Weiß ich nicht, Digga.
We love those. Ja, ja, ja.
Das ist jetzt schon ein bisschen painful. Vor allem, weil The Northman halt, ich meine, klar, es ist die Hamlet-Geschichte, nur auf OG.
Mhm.
Aber der erlaubt sich so viel. Robert Eggers steckt da so viel Herzblut rein.
Ja. Also wirklich, wirklich ein großes Ding eigentlich, aber ne, leider nicht groß genug.
Das ist sehr sad.
Triangle of Sadness.
Ja.
16 Millionen.
Was?
Im Vergleich zu dem. Ja.
Autsch.
16 Millionen. Morbius 167 Millionen.
Triangle of Sadness war der Cannes-Gewinner.
Ja.
Und die haben nur 16 Millionen eingespielt.
Ja, und der Film ist auch in Deutschland released worden und hat auch zumindest ein bisschen Werbung bekommen. So.
Ja.
Und das ist auch echt kein schlechter Film. So. Wirklich kein schlechter Film. Hat nicht mal ein Zehntel eingespielt von Morbius.
Das ist halt so, weiß schon, da gibt es diese ganzen Filme, die sich wirklich Mühe geben, wo man merkt, okay, da hat jemand eine strong central idea. Und dann kommt fucking Morbius und ist so, guck mal, ich bin Marvel-Film. It's Morbin time.
It's Morbin time. Ja, das ist die traurige Realität, in der wir leben. Das einfach.
Lass mal ein anderes Universum slingshotten.
Ja, lass mal das machen. Nee, und das ist so ein Thema, das man als Kinofan leider immer wieder vor Augen geführt bekommt und das man nicht vergessen sollte. Die Filme, die man wirklich selbst für fantastisch hält, sind höchstwahrscheinlich nicht ganz weit oben mit dabei. Außer Top Gun Maverick, weil Top Gun Maverick ist wirklich gut. Also ich mochte den echt, echt gerne. Und es ist halt auch noch der erfolgreichste Film. Ich bin echt fröhlich. So, was das angeht, das hat mich positiv gestimmt.
Ganz ehrlich, ich habe irgendwie keine Emotionen übrig für diesen Film. Ich glaube, wenn ich ihn mal sehe, dann ändert sich das. Aber gerade ist es so ein, boah, das kann ja nicht sein, dass alle Top Gun so gut finden.
Ich glaube auch nicht, dass du den so gut finden würdest. So,
glaube ich auch nicht.
Ich glaube es wirklich nicht.
Bullet Train, all the way.
Bullet Train hat echt Spaß gemacht. So.
Brad Pitt, großartig. Aber das waren jetzt ein bisschen viel Statistiken und so. Und ich muss jetzt meinen emotionalen Rücken lockern und ein bisschen nach vorne schauen. Weil das Jahr war so schön mit Bullet Train und mit Morbius.
It's Morbin time.
Aber nächstes Jahr, glaube ich, kann ziemlich dick werden.
Stimmt, es sind ja ein paar Filme dieses Jahr rausgekommen, auf den Filmfestivals, Sundance, Cannes und so weiter released.
The Whale, auf den freue ich mich auch.
Stimmt, The Whale.
Ja, ist auch auf Cannes rausgekommen.
Genau, dementsprechend, ja. Jetzt soll es darum gehen, welche Filme werden nächstes Jahr im Kino rauskommen und auf welche Filme freuen wir uns richtig.
Ja, darf
Bernhard,
ich?
Willst du anfangen?
Ich will anfangen. Marcel the Shell with Shoes On. Ich freue mich so auf den deutschen Release von diesem Film.
Ja.
Es geht um so eine ungefähr 2 bis 3 Zentimeter große Muschel mit Schuhen. Und ich weiß nichts anderes, außer dass es so cute aussieht und dass die Bewertungen richtig toll sind.
Die sind insane.
Ja, richtig gut. Und es it's a shell with shoes on. Ich bin da so, oh, this might just be what I need to cure everything.
So die ganze Depression, die du alle anderen Filmempfehlungen von mir bekommen hast,
so
die du selber antust.
So die Wunden, geil, die im Westen nichts Neues aufgerissen hat, die können nur durch Marcel the Shell with Shoes On wieder zugenäht werden.
Okay. Ja, ganz ehrlich, ich habe auch ein paar, wo ich mir vorstellen kann, dass du sie auch hast.
Hitman.
Nämlich,
Eat Me.
The Fableman. The Fablemans, Entschuldigung, von Steven Spielberg.
Ja.
Da habe ich mega Bock drauf.
Gute Steven ist einfach...
Unter Umständen der letzte Film von Steven Spielberg. Ausrufezeichen, what the fuck, erstmal. So, ja, unter Umständen.
Das wäre insane. Ja, es geht um Filmemacher. Also, könnte ein sehr spannendes Ding werden, weil Steven Spielberg ja selbst ein Filmemacher ist.
Nee, das fand ich auch übrigens spannend, so dass manche Director wirklich sehr auf diese autobiografische Sache und mit diesem Kinofokus auch gegangen sind.
Voll.
Also ich habe ja beispielsweise Iñárritu erwähnt, der Typ, der Birdman gemacht hat, oder
oh,
The Revenant,
ja.
Der hat ja auch sehr autobiografisch das gemacht. So. Sam Mendes hat einen rausgebracht, der auch sehr autobiografisch angehaucht ist. So. Hat man gar nichts mitbekommen, ist auch ein bisschen nicht so ganz...
Generell nicht nur das. Ich fand es sehr schön, wie viel Mixed Media gemacht worden ist. Wir haben über Aftersun geredet, da werden Aufnahmen von Camcorders eben mit normalen Kinoaufnahmen verbunden. Und das ist so ein richtig schöner Vibe. Und das habe ich dieses Jahr öfter gesehen.
Ja, Zoom hat einfach was revolutioniert.
Ich freue mich auch auf The Banshees of Inisherin.
Ach, den habe ich auch, du Arschloch. Ja. Den wollte ich nennen.
Tja, fick dich. Der kommt nächsten Monat schon raus mit Colin Farrell. Es geht um, keine Ahnung, Alter, aber der ist highly anticipated.
Alter, du hast einfach keine Ahnung. Es geht um 2 jahrelange Freunde und dann passiert etwas und die Freundschaft geht auseinander. Und was das für Konsequenzen hat und wahrscheinlich wie viel negative Emotionen da wieder auf uns einprasseln werden. Wir haben so Bock.
Prediction für Ready Set Podcast 2023.
Der Grund, wieso man sich auf diesen Film zu freuen hat, Bernhard, du weißt es ja noch nicht mal. Der Film ist von Martin McDonagh. Und
dem Martin McDonagh?
Ja, weißt du, was der gemacht hat?
Ja.
Was denn?
Der ging mal zur Schule.
Ich wusste, dass du es nicht weißt. Er hat 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri gemacht, den ich sehr gut finde. Er hat 7 Psychopaths gemacht, den ich richtig, richtig gerne mag. Von dem habe ich noch nie gesprochen, aber der ist auch so, der hat schon so einen Platz in meinem Herzen. Herrlich abgedreht, auch mit Colin Farrell. Und das ist auch eigentlich mein größter Regret dieses Jahr. Er hat auch einen Film gemacht, den du mir geschenkt hast auf DVD und den wir noch nicht angeschaut haben, weil ich keinen DVD-Spieler besitze, nämlich In Brügge. Der Film ist echt ein bisschen älter, so 2000er Jahre.
Auch mit Colin Farrell.
Auch mit Colin Farrell und auch mit dem anderen Hauptdarsteller. Also die beiden, die In Brügge spielen The Banshees of Inisherin.
Nice.
Ich hab mega Bock. Kommt im Januar. Ich will ich sehen.
Nur kurz, Colin Farrell. Ich freue mich so auf After Yang.
Ja, auf den freue ich mich auch richtig. Shit,
ja.
Habe ich nicht genannt. Auf After Yang freue ich mich auch. Und wo ich auch richtig, richtig Bock habe, ist Decision to Leave. Der kommt im Februar.
Yes.
Der neue von Park Chan-wook. Ultra Bock. Ultra Bock. Der Park Chan-wook hat ja eben Oldboy gemacht, hat The Handmaiden gemacht. Einfach nur ein abgefuckter Typ, der abgefuckte Filme macht und sie sind fantastisch. Lieb ich.
Muss man mögen.
Ja. Hast du noch einen oder
bist mein du letzter. Menschen, die mich kennen, können sich den schon denken, aber der neue Spider-Verse kommt nächstes Jahr.
Ach stimmt, da war was.
Ja, und also einfach nur die Promotional Art. Ich habe mir Trailer oder so nicht angesehen. Aber ich freue mich schon wieder so. Dieser Film hatte so einen Impact auf die Animationswelt.
Ja.
Ich bin, ja.
Stimmt, du hast immer noch nicht Intergalactic gesehen.
Muss ich auch noch machen.
Macht es.
Tatsächlich.
Intergalactic von Kid Cudi, also produziert und auch gesprochen ganz viel mit Musik von ihm. War quasi Rom-Com Spider-Verse-mäßig. Und worauf ich mich noch freue, also ich freue mich noch auf Tar tatsächlich.
Ja.
Wo ich gar nichts drüber weiß, kenne ich weder SchauspielerInnen noch Director, aber das Thema ist halt irgendwie so
das Thema
geil. Nee, es geht halt um eine der besten oder die beste weibliche Komponistin in der klassischen Musikwelt. Und ich finde das ein geiles Thema, da habe ich Bock drauf. Und ich freue mich auf Babylon.
Babylon Berlin, die Serie im ZDF?
Nein. Babylon ist der neue Film von Damien Chazelle. Es geht um
Chazelle.
Es geht um Hollywood. Und Margot Robbie spielt die Hauptrolle.
Oh, ach ja.
Ja, Margot Robbie, ja.
Ja, ich war gerade vorher nur bei Amsterdam. Da ist ja auch Margot Robbie dabei.
Ja, ich habe auch irgendwie Amsterdam und Babylon irgendwie.
Die besetzen eine ähnliche Headspace.
Selbe Headspace, so.
Ja.
Aber ich glaube, Babylon ist sehr viel besser.
Ja, Amsterdam hat ein bisschen getankt.
Ja,
so.
hat's irgendwie nicht so ganz. Also manchmal sind so Ensemble-Filme einfach nicht so ganz das richtige Ding.
Was auch richtig scheiße sind Ensemble-Shots auf Postern.
Stimmt, wir sind jetzt seit diesem Jahr auch Patreons von Letterboxd.
Ah.
Supporten den Shit so. Ja,
ich bin endlich in der Lage, alle Filmposter zu ändern. Fucking Ensemble-Shots, weg damit.
Gottes Willen. Ja, ich glaube, das wird die letzte Aussage, der letzte schlechte Take von dir für dieses Jahr.
Ey, ganz ehrlich, es hat gut gestartet, es hört gut auf.
Ja, es war mir eine ganz große Freude, weil es war auch für uns ein spezielles Jahr. Da kommen wir vielleicht mal irgendeinem Special, wo wir uns selbst einen runterholen, kommen wir darauf zu sprechen. Aber es war das erste Jahr, wo wir Ready Set Podcast komplett richtig durchgezogen haben. So,
ja,
alle also, 2 Wochen ein Release. So.
Spotify Wrapped haben wir natürlich auch für den Podcast gekommen. Und wir haben 1200 Minuten Podcast produziert. So, es haben Menschen angehört.
Ja, krass.
Weiß ich nicht.
Krass, hey.
Ja, und wir haben... Fühlt sich schon richtig gut an.
Ja, fühlt sich gut an. Ja. Und damit wir auch nächstes Jahr beim Spotify Wrapped wieder ein gutes Gefühl bekommen werden. Ich habe es jetzt mal jugendfreundlicher ausgedrückt, als
gemerkt,
es im ersten Moment
schon
durch meinen Kopf
close,
gegangen
ne?
ist. Dass wir da wieder ein gutes Gefühl bekommen. Folgt uns doch einfach auf Spotify. Wir veröffentlichen alle 2 Wochen jeden Montag eine neue Folge. Folgt uns auf Instagram @readyset.podcast. Und das Allerwichtigste, habt eine wunderschöne freie Zeit. Genießt den Winter und die Wintertage. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund. Bis dahin.